Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und heute haben wir für euch wieder einen Strategieimpuls. Warum Strategieimpulse? Ja, in dieser Zeit haben wir immer weniger Zeit und deshalb haben wir uns gedacht, wir gehen nochmal in unsere alten über 100 Folgen und holen für euch aus den wesentlichen wichtigen Interviews, die wir geführt haben, unter anderem mit Hermann Simon und ganz, ganz vielen anderen, nochmal die absolut essentiellen Themen für eure Strategiearbeit raus. Und das kommt für euch alle zwei Wochen. Aber jetzt viel Spaß mit dem neuen Strategieimpuls.
Und das Schöne ist, wir sind hier auf einer Strategiekonferenz, also so ein diversifiziertes Portfolio, das dann auch wirklich den Ausgleich in diesen Krisen schafft. Aber trotzdem braucht man nochmal an der einen oder anderen Stelle Geld. Ne? Man muss investieren, hier und da, und das kommt nicht immer aus dem Cashflow an der Stelle. Und da seid ihr einen ganz besonderen Weg gegangen als mittelständisches Familienunternehmen. Du hast ja schon angefangen, hier so die ein oder andere Zahl zu teilen. Das ist man jetzt eigentlich gar nicht so gewohnt. Beim typischen Mittelständler, der behält ja alles für sich und möchte tunlichst nichts teilen. Ihr bedient euch aber als Familienunternehmen am Kapitalmarkt. Und vielleicht magst du uns mal erzählen, wie es dazu gekommen ist.
Tja, meistens schwenkt man dann in schlechten Zeiten um. Ja. Und diese schlechte Zeit war 2009, 2010, Finanzkrise und was danach gefolgt ist. Und da muss man sich vorstellen, war ein stolzer Familienunternehmer, damals noch Hans Hörmann, der noch sehr aktiv im Geschäft war, der seit am Beginn des Unternehmens mit einer Hausbank gearbeitet hat und eigentlich alles mit der Hausbank gemacht hat, sich über Finanzen nie geschert hat. Ja, das war da alles nicht wichtig. Hier mal eine bilaterale Finanzierung, da mal eine bilaterale Finanzierung, aber alles relativ lose zusammengebunden und ist einfach so gut gelaufen. Ja, und dann kam das Jahr 2010 und diese Hausbank hat dann im Nachgang der Finanzkrise entschieden, Hörmann passt nicht mehr ins Portfolio der Bank und hat mitgeteilt, dass man doch bitte die bilateralen kurzfristigen Finanzierungen binnen von 3 Monaten zurückführen möchte.
Ja, das herzlichen Glückwunsch.
Ich war damals schon im Unternehmen, war Gott sei Dank noch nicht CFO.
Dann wäre es nichts mehr mit dem Schlafen gewesen. Ne?
War damals in der Tochtergesellschaft als Finanzvorstand bei der Funkwerk AG tätig, aber war auch eine schwierige Zeit. Auch Funkwerk war damals schwer getroffen von der Krise. Kann aber sagen, es war nicht lustig. Es kam der Anruf vor Weihnachten, man passt nicht mehr ins Portfolio. Man soll sich nach Weihnachten, nach den Ferien bitte woanders melden. Und da hat man dann brav angerufen und ist dann in der Intensivabteilung der Bank gelandet, ja, in der Abwicklungsabteilung. Ja, Klassik. Viele von Ihnen haben das wahrscheinlich auch schon mal mitgemacht. Also ist kein Spaßfaktor, weil damit hast du den Banker eigentlich jeden Tag am Tisch. Und das ist für einen Mittelständler die größte Katastrophe, wenn er seine strategischen Entscheidungen mit Bankern diskutieren muss. Ja, und so kam das, da man dann gesagt hat, ja, diese Bankabhängigkeit, so kann es nicht bleiben, wir müssen uns auf andere Beine stellen. Und daraus ist dann eine langfristige Strategie entstanden, dass man eben die Passivseite neu strukturieren möchte, neben Eigenkapital und Bankenfinanzierung einfach noch Sockelfinanzierungen einziehen, stabile Finanzierungen einziehen und letztendlich auch, und man war da schon mit der Funkwerk AG seit 2001 am Börsenparkett unterwegs, man hat etwas die Strukturen schon gekannt. Aber nichtsdestotrotz, und du hast es ja angesprochen, für einen Mittelständler dann auch mal zu sagen, okay, wir gehen nochmal den Kapitalmarkt mit der Obergesellschaft an, ja, und teilen quartalsweise die Ergebnisse, Zahlen, Umsätze und sonstige Informationen mit der gesamten Welt. Hat etwas Zeit gebraucht, bis das in der Eigentümerfamilie auch so verankert kam und man gesagt hat, ja, den Weg gehen wir jetzt halt. Aber so kam es letztendlich, aus einer schlechten Zeit hat man sich dann wirklich dann dazu entschlossen, man geht nochmal an den Kapitalmarkt und nimmt eine Anleihe oder nimmt Anleihen dazu als Mix zur Finanzierung.
Sehr schön. Wie viele Anleihen habt ihr jetzt seitdem in den Markt gebracht?
Die erste Anleihe haben wir 2013 begeben, also das heißt vor mehr oder weniger 12 Jahren. Wir haben insgesamt mittlerweile 4 begeben, ja, in Summe von 180 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Alle diese Anleihen sind gut gelaufen. Also wir haben wirklich gute Erfahrungen gemacht. Es ist jede der Anleihen in kürzester Zeit platziert gewesen. Sie waren in der Regel alle überzeichnet, relativ schnell überzeichnet, bereits am ersten Tag überzeichnet. Wir haben das Ganze dann auch mittlerweile internationalisiert. Also wir haben uns dann noch Richtung Norden entwickelt, weil im Norden natürlich dieses Thema Anleihen. Man muss dazu sagen, das wissen Sie vielleicht nicht, diese klassische deutsche Mittelstandsanleihe, die machen wir sehr en vogue, ist aber durch einfach schlechte Emittenten total in Verruf geraten. Ja. Und dieses Segment ist eigentlich zusammengebrochen. Daraufhin haben wir uns jetzt seit der dritten Anleihe Richtung Norden auch bewegt, Richtung Nordic Bond. Bei den skandinavischen Ländern ist es total en vogue. Also es gibt, da ist es gang und gäbe, dass man hier über Anleihen sich refinanziert und die Investoren sind da auch sehr offen für das. Ja. Und das klingt blöd, ist aber so, nordische Investoren, die ja normalerweise, wo kommt das Geld her, kommt von Gas und Öl her. Ja. Und die lieben es, die lieben schnöde, langweilige, deutsche, mittelständische Unternehmen. Das finden die total super, ja. Ist ja klar, ich meine, Anleihe soll ja kein, ist ja kein Aktieninstrument, wo man auf Wertsteigerung geht, sondern man geht auf Sicherheit. Ja. Und da gilt einfach so ein Familienunternehmen im Mittelstand, total super, ja. Und von daher ist es auch sehr gut angekommen im nordischen Bond. Also wir haben es sehr internationalisiert. Mhm. Unsere Investorenbasis bewegt sich von der Schweiz über Deutschland, Österreich, England, teilweise auch kleine Tranchen Richtung USA und sehr verstärkt auch Richtung Schweden, Norwegen und Dänemark.
Also halt wirklich eine Alternative, sich unabhängig machen von den Bankern.
Ja.
An der Stelle, jetzt habe ich mir gerade einen CFO hier reingeholt, der sitzt da vorne in der ersten Bank. An der Stelle. Eigentlich damit ja wirklich unternehmerische Unabhängigkeit sichern, aber ne, alles hat seinen Preis. Everything has a price to pay. Und das ist das Thema Reporting. Und zwar ja auch quartärlich, was jetzt für einen Mittelständler wirklich dann sehr ungewöhnlich ist. Was bringt das für Herausforderungen mit sich?
Naja, man musste natürlich erstmal anfangen und von daher hat es auch von 2010 bis 2013 gedauert. Ja, man musste erstmal die Gruppe strukturieren, man musste sie erstmal kapitalmarktfähig machen. Ja, man musste das Rechnungswesen erstmal darauf ausrichten. Ja, bis dato war man gewohnt, dass man sich einmal im Jahr mit einer Gesellschafterversammlung zusammengesetzt hat und hat geschaut, was ist unterm Strich rausgekommen und wie verteilen wir den Gewinn. Ganz anders, man hat eine Zwischenholding eingezogen, man hat wirklich auch strategisch Geschäftsbereiche, also diese vier Geschäftsbereiche, die waren relativ lose. Man hat erstmal gesellschaftsrechtlich auch diese Bereiche dann gegründet. Man hat darauf auch das ganze Reporting ausgerichtet, dass du nach Segmenten auch berichten kannst. Also es war schon eine Herausforderung. Also gerade in unserem Bereich, in dem Finanz- und Rechnungswesen und Controlling, war das schon tough an der Stelle. Ja, und das war natürlich dann die Herausforderung, dass du quartalsweise in der Lage bist, Reports rauszubringen, ja, und einfach auch einen Geschäftsbericht zu schreiben, zu sagen, okay, was macht der Markt, wie geht der Markt, was hat alles so dazugehört, ja. Also, das war schon eine Herausforderung.
Viele, die jetzt hier sitzen, sagen so, ja, Anleihe super, aber ist jetzt nicht morgen gemacht.
Nein.
Das ist ja auch ein Transformationsprozess, den ihr wirklich durchlaufen habt. Wie lange hat das ungefähr gedauert, bis ihr kapitalmarktfähig wart?
Ich würde mal sagen, wir haben 2 Jahre gebraucht und im dritten Jahr haben wir dann platziert. Also okay. 2 Jahre haben wir schon gebraucht, um das alles hinzubringen, um die gesellschaftsrechtlichen Strukturen einzubinden, um die Gesellschafterfamilie zu überzeugen, um alle Stakeholder abzuholen. Das hat entsprechend schon Zeit in Anspruch genommen.
Jetzt kommt Werbung. Unser Strategy Summit 2026 steht vor der Tür und es gibt noch ganz, ganz wenige Tickets. Von daher bewerbt euch jetzt für den 23. oder den 24. April. Am 23. unser Berater-Summit und am 24. unser C-Level und Investorentag. Was gibt es zu sehen? Unsere neue Strategic Decision Intelligence mit unseren Partnern, unter anderem mit Dr. Lea Steinacker von Gaia Logic, aber auch die tolle Story vom Hidden Champion zum Börsenstar mit dem Strategiechef und Aufsichtsratsvorsitzenden von Pfisterer. Also seid dabei auf unserem Strategy Summit in München an der Unternehmertum. Wir freuen uns auf euch.
Werbung Ende.